Zugegeben, Impotenz als Hindernis für eine kirchliche Ehe ist ein Problem, das wenige Menschen betrifft. Das ist aber kein Grund, sich nicht darüber den Kopf zu zerbrechen, ob diese Regelung gut oder schlecht ist, ob sie rechtens oder unrecht ist. Denn von außen betrachtet liegt offenbar eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderung vor. So wie im Fall von Viterbo, der letzte Woche durch die Medien ging. Der Pfarrer und dann der Bischof verweigerten einem jungen Mann und seiner Verlobten die kirchliche Eheschließung, weil der 25-Jährige nach einem Unfall querschnittgelähmt und damit impotent ist. Tatsächlich besagt die Kirche, wer sexuell impotent ist, kann keine gültige Ehe eingehen. Denn
die Geschlechtsgemeinschaft ist für die Ehe spezifisch,
erklärt der Kirchenrechtler Pater Nikolaus Schöch, zweiter Ehebandverteidiger an der Apostolischen Signatur, also dem Höchstgericht der katholischen Kirche hier in Rom.
Das heißt, die Ehe ist der einzige Ort, in dem man nach katholischer Morallehre legitim seine Geschlechtlichkeit ausüben kann. Und die Bedeutung des Geschlechtsverkehrs für die Ehe ergibt sich auch aus der Hinordnung der Ehe auf Nachkommenschaft. Denn jede Ehe ist auf Nachkommenschaft hingeordnet. Das Gattenwohl und die Zeugung von und Erziehung von Nachkommenschaft zählen zu den wesentlichsten Ehezwecken, worum die Institution Ehe vom Schöpfer eingerichtet worden ist.
In der Ehe geht es also nicht nur um Kinder. Hier findet auch die eheliche Liebe ihren Platz. Liebe gleichsam mit Großbuchstaben, in umfassendem seelischen und leiblichem Sinn.
Die Partner ergänzen sich gegenseitig in dieser intimen Lebensgemeinschaft, die alle Bereiche umfassen soll. Und damit dient die Ehe ganz wesentlich auch dazu, das Wohl jedes der beiden Partner zu erreichen.
Sexualität hat also einen ausgezeichneten Platz im ehelichen Leben und das Fehlen von Sexualität kann zur schweren Last werden, an der so manche Ehe bereits gescheitert ist. Für die Gültigkeit einer Ehe ist allerdings nicht entscheidend, dass Mann und Frau über die Jahre ein erfüllendes Sexualleben haben. Für das Ein-Fleisch-Werden, von dem die Bibel spricht, stellt das Kirchenrecht quasi nur eine Mindestanforderung, nämlich, dass die Ehe vollzogen wird. Das heißt, dass es zu einem Geschlechtsverkehr kommt. Deshalb
wichtig ist, dass die Beischlafsfähigkeit zum Zeitpunkt der Eheschließung gegeben ist.
Wir öffnen hier eine kurze Parenthese. Nie ist die Kirche so weit gegangen zu sagen, Unfruchtbarkeit eines Menschen schließt ihn von der Ehe aus. Sterilität ist, im Gegensatz zur Impotenz, kein Ehehindernis. Die Kirche schreibt den Eheleuten nicht vor,
dass unbedingt Nachkommen tatsächlich gezeugt werden müssen, denn es kann sein, dass jemand steril ist zum Beispiel, aber dennoch gültig heiraten kann, sofern sein Partner davon informiert ist.
Kehren wir kurz zum Fall von Viterbo zurück. Nicht wenige Kirchenrechtler haben, zu diesem Verdikt des Bischofs befragt, gemeint, sie hätten wohl anders entschieden. Wir können und wollen den konkreten Fall hier nicht aufrollen. Es geht uns ums Prinzip. Muss, kann, darf der Pfarrer einem Querschnittgelähmten die Eheschließung verweigern? Pater Schöch, er ist übrigens auch Kommissar für die Auflösung nicht vollzogener Ehen an der Vatikanischen Sakramentenkongregation, stellt klar.
Es ist sozusagen im Zweifel immer zugunsten der Eheschließung zu entscheiden.
Zweifel können etwa bestehen, ob der heiratswillige Mann mit hundertprozentiger Sicherheit beischlafsunfähig ist.
Eine rein vermutete oder wahrscheinliche Beischlafsunfähigkeit ist nicht ausreichend dafür, dass die kirchliche Eheschließung den Partnern verweigert wird. Und wenn die Unfähigkeit zum ehelichen Akt besteht, kann die Ehe nur dann verboten werden, die Eheschließung, sofern diese Unfähigkeit auf Dauer vorliegt, das heißt medizinisch nach moralisch erlaubten Mitteln, die die Gesundheit nicht gefährden, nicht heilbar ist und mit Sicherheit vorliegt.
Das erklärt übrigens auch, warum wir bei Impotenz als Ehehindernis ausschließlich über Impotenz mit körperlich-organischen Ursachen reden. Hat die Impotenz seelische Ursachen, kann sie kein Ehehindernis sein.
Psychische Eheimpotenz gibt es auch als solche, aber die ist dann sehr schwer als dauerhaft nachzuweisen und wird dann sozusagen als Hindernisgrund eigentlich nicht anerkannt.
Pater Schöch resümiert:
Im Zweifelsfall darf die Eheschließung nicht verweigert werden. Wichtig ist natürlich, dass der Pfarrer verpflichtet ist, eben nachzufragen und bei gegebenen Umständen, wenn ein ernsthafter Verdacht besteht, kann er die Partei natürlich auch bitten, ein ärztliches Attest vorzulegen. Nur im Verweigerungsfall wird er sich schwer tun, Gewissheit zu haben über das Vorliegen der Impotenz.
In anderen Worten, verweigert das Paar ein Attest vorzulegen, muss der Pfarrer die beiden trauen. Zeit für einen Ausflug in die Praxis. Ein Paar kommt zum Traugespräch und der Pfarrer hat den Verdacht, dass einer der beiden impotent sein könnte. Was tut er? Das haben wir den Wiener Pastoraltheologen Paul Michael Zulehner gefragt.
Meistens wird darüber in der Praxis eher wenig geredet und es wird diskret hinweggegangen über solche Fragestellungen, auch wenn die in den Akten dann vorkommen, ob es Hindernisse gibt, aber man lotet ja letztlich auch nicht alles aus, sondern nimmt den Wunsch nach einer kirchlichen Feier rund um diese Verbündung von Mann und Frau freudig entgegen und tut das Beste, was die Kirche eigentlich tun kann. Also wenn eine gewisse Unsicherheit vorhanden ist, dann ist es nicht eine primäre Aufgabe des Seelsorgers, großen eine Inquisition zu machen, zumal das ja eher eine medizinische Frage ist und nicht eine pastorale.
Ähnlich sieht es für Deutschland der Münsteraner Kirchenrechtler Klaus Lüdicke.
Das bedeutet also in der Praxis hier bei uns in Deutschland ganz allgemein und durchgehend, dass ein Pfarrer, wenn er seinen Generalvikar fragt, wie er sich verhalten soll, immer die Auskunft kriegt: Du kannst es nicht genau wissen, ob das unheilbar ist, trau die Leute.
Zwischenstand. Impotenz ist aus Sicht der Kirche ein Ehehindernis. Aber die Sache wird in der Praxis nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht ist. Im Zweifel für den Angeklagten. Im Zweifel Liebe vor Sex. Dennoch stellt der juristische Sachverhalt, also Ausschluss eines auf diese Weise behinderten Menschen von der Ehe, von außen betrachtet, eine schwere Diskriminierung behinderter Menschen vor dem Kirchenrecht dar. Und gibt es nicht auch sehr erfüllende Sexualität für beide Partner, selbst wenn keine Penetration stattfindet? Hier stellt sich die Frage, müssen die Paragraphen des Kirchenrechts in diesem Punkt so bleiben, wie sie sind? Die Geschichte des Kirchenrechts ist voller Revisionen, auch zu viel umfassenderen dogmatischen Fragen. Die Regensburger Kirchenrechtlerin Sabine Demel erinnert etwa an den alten Glaubensgrundsatz, dass niemand außerhalb der katholischen Kirche des ewigen Lebens teilhaftig werden könne. Dieses Dogma wurde seinerzeit eingeleitet mit den sehr verbindlichen Worten: Die Kirche glaubt fest, bekennt und verkündet. Und doch hat das Zweite Vatikanische Konzil diesen Grundsatz gekippt. Impotenz als Ehehindernis zu kippen, ginge das? Klaus Lüdicke sagt ja.
Ja, von der Theorie her ja. Das Ehehindernis richtet sich nach dem Ehebegriff. Der Ehebegriff ist aber durch Zweite Vatikanum, wie ich meine, sehr stark verändert worden. Oder besser gesagt, die Kirche hat dazugelernt, Ehe zu verstehen. Und sie müsste im Grunde genommen diesen Kanon im Kodex, diesem Verständnis von Ehe anpassen.
Hier laufen wir freilich auf eine Grundfrage im Eheverständnis zu. Laut kirchlicher Auffassung ist Impotenz ein Ehehindernis göttlichen Rechts und damit nicht änderbar. Denn die Sexualität ist der Ehe und nur der Ehe eingeschrieben und sie ist in der göttlichen Ordnung grundgelegt. Hier kann der Kirchenrechtler nicht von außen her argumentieren.
Also ich würde das jetzt nicht an der Diskriminierung von Behinderten aufhängen, ich würde das wirklich an einem Eheverständnis als solchem aufhängen. Es ist einfach nicht mehr richtig, aus der Tatsache, dass zwei Menschen miteinander keinen Geschlechtsverkehr vollziehen können, einen Mangel der Ehe abzuleiten.
Vor dem Konzil sah die Kirche die Ehe als einen Vertrag. Dieser Vertrag beinhaltete das Recht der Eheleute auf den Körper des anderen, weswegen zum Beispiel auch mehr Toleranz für Vergewaltigung in der Ehe bestand. Den Wechsel in der Anschauung dessen, was eine Ehe ist, was unabdingbar dazugehört und was nicht, diesen Wechsel vollzog das Konzil mit der Konstitution Gaudium et Spes. Dieses spricht erstmals über die Ehe mit einer anderen Zugangsweise.
Nämlich die Ehe als eine Personengemeinschaft zwischen zwei Menschen, die ihr Schicksal miteinander teilen wollen, und zwar sich einander schenken, so wie sie sind und nicht wie sie sein sollten. Das heißt, dass in dem Eheverständnis des Zweiten Vatikanums Sexualität nicht Gegenstand des Ehevertrages ist sozusagen. Von dem Ehevertrag ist auch gar nicht mehr die Rede, sondern von einem Bund zwischen den Partnern. Und dass von daher die Frage, in welcher Form diese beiden Partner einander ihre Zuneigung ausdrücken, ob sie Sexualität durch Geschlechtsverkehr zum Ausdruck bringen wollen oder in anderer Weise, ihnen eigentlich überlassen ist. Sodass von daher die Sexualität und schon gar der Geschlechtsverkehr gar nicht mehr diese Rolle in diesem Eheverständnis spielt, wie das in der alten Konzeption der Fall war.
Wie zentral ist Penetration für die Ehe? Subjektiv betrachtet nicht besonders. Als völlige Hingabe an den Partner und als Ausdruck umfassender Liebe hat Sexualität 100 Gesichter. Das sagt auch Pater Nikolaus Schöch vom Höchstgericht der katholischen Kirche.
Stimmt natürlich genau. Es gibt ja auch Erfahrungsberichte von behinderten, zum Teil extrem behinderten Personen. Es gibt manche, die sind querschnittsgelähmt bis zu den Halswirbeln und die können nur den Kopf bewegen und können nur nicken, können zum Teil kaum sprechen, sind getraut worden, behaupten, sie könnten ein Eheleben oder sie würden sogar zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits ein erfüllendes und beglückendes Eheleben führen. Das als subjektive Erfahrung kann keinesfalls in Zweifel gestellt werden, denn dazu gibt es genug Erfahrungsberichte. Nur entspricht eine solche Gemeinschaft nicht mehr dann dem kirchlichen Eheverständnis, wo die Beischlafsfähigkeit als Ausdruck der vollständigen Vereinigung der Partner, welche auch biblisch grundgelegt ist, dass die beiden ein Fleisch werden, das sozusagen nach dem Schöpferwillen, wie in der Genesis bereits grundgelegt worden ist, die beiden Partner in der Ehe ein Fleisch werden, was dann auf diese vollständige Art und Weise nicht mehr gegeben ist, wobei keineswegs bezweifelt werden soll, dass subjektiv erfüllende Lebensgemeinschaft möglich ist.
Wer bestimmt, was volle Sexualität ist? Und wie demütigend ist es für einen impotenten Menschen, der Kirche nicht zu genügen, wenn es um die Ehe geht? Wir hätten dazu gerne mit einer katholischen Behindertenorganisation gesprochen und haben es bei der Caritas Deutschland versucht. Dort allerdings hat man sich zu diesen Fragen noch keine Meinung gebildet. Die Kirche selbst sagt jedenfalls so viel. Eine Lebensgemeinschaft ohne Sexualität kann durchaus legitim sein, auch für Behinderte. Aber das ist dann keine Ehe. Paul-Michael Zulehner.
Wir geraten dann damit natürlich auch in die Nähe, warum wir nicht akzeptieren, dass zum Beispiel homosexuelle Paare eben auch eine Eheschließung vornehmen. Und da sind wir in der Kirche ja durchaus der Meinung, dass die Ehe schon etwas mit der Reproduktion des Lebens zu tun hat und wo das von Haus aus ausgeschlossen ist. Da soll es doch menschenwürdige andere Formen von Bündnissen und Verbindungen geben, meinetwegen auch kirchliche Segensfeier oder was man auch damit machen kann. Und man sollte nicht sagen, dass wenn jemand dann nicht in das Reproduktionsmodell Ehe und Familie einsteigt, dass er deswegen diskriminiert ist. Also wir müssten eine größere Vielfalt von Lebensformen nebeneinander zur Verfügung haben in einer Gesellschaft und auch kirchlich wertschätzen. Und dann würde der Druck auf die Menschen, die dann nicht jetzt auch im Sinn des Eherechts heiraten können, dass man denen die Würde nicht mindert.
Pater Schöch steht einer Abschaffung des Ehehindernisses Impotenz abwartend gegenüber. Er führt aber auch ein rein quantitatives Element ins Feld.
Es ist an und für sich durchaus eine lebhafte Debatte, obwohl als Ehenichtigkeit Grund die Impotenz ja sehr selten geworden ist. Wir haben in der Roter Judikatur etwa zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Impotenz als Hauptnichtigkeitsgrund. Das ist jetzt gegenwärtig also ein sehr seltener Nichtigkeitsgrund geworden, einerseits wegen des medizinischen Fortschritts, zum anderen, weil es sich öfter um Partner handelt, die bereits fortgeschrittenen Alters sind und die fechten die Gültigkeit ihrer Ehe nicht an, denn die haben kein Interesse, dass ihre Ehe für nichtig erklärt wird, denn sie leben glücklich zusammen.
Hier klingt die Rückseite des Ehehindernisses Impotenz an. Weil Impotente nach gegenwärtiger Rechtslage keine gültige Ehe eingehen können, sind die Ehen, die sie eventuell schließen, nichtig. So eine Ehe kann annulliert werden. Würde nun die Kirche nach langen Beratungen übereinkommen, das Ehehindernis Impotenz zu streichen, dann fiele dieser Grund für eine Annullierung weg. Klaus Lüdicke.
Wenn man jetzt konsequenterweise mit dem Zweiten Vatikanum sagte, das ist kein Ehehindernis mehr, sondern nur noch ein Mangel, wenn einer dem anderen das verschweigt zum Beispiel, also ihn darüber täuscht, oder wenn die Partner davon nicht gewusst haben und jetzt in einem Irrtum über eine Eigenschaft waren, die das eheliche Zusammenleben schwer stören kann, wie es in einem anderen Kanon des Kodex heißt, dann müsste man sagen, Impotenz kein Nichtigkeitsgrund mehr und also auch keine Ehenichtigkeitserklärung, wenn Partner damit nicht fertig werden. Das wäre dann die Kehrseite der Medaille. Die kritischen Stimmen nehmen zu, ja. Also wer sich überhaupt mit diesem Thema befasst, und man befasst sich mit einem Thema ja eigentlich auch nur, wenn man irgendwas daran zu kritisieren hat oder es geändert haben möchte, die Stimmen mehren sich, die dafür eine Änderung des Gesetzes plädieren.
Natürlich geht die kirchliche Lehre davon aus, dass es einen Fortschritt geben kann in der Erkenntnis des Schöpferwillens, in der Erkenntnis des Naturrechts, das ja immer unvollständig letztlich erkannt wird. Und es kann im Laufe der Zeit einen Fortschritt geben.
Das heißt, die Streichung des Impotenzparagraphen aus dem Kirchenrecht könnte eines Tages geschehen, sagt Pater Schöch. Bis es eventuell eines Tages soweit ist, rät der Pastoraltheologe Zulehner zu einer pragmatischen Lösung.
Solange die Sache nicht ausgereift und ausgegoren ist und mir scheint sie noch nicht ausdiskutiert zu sein, sollte man eher eine großzügige Praxis haben und sagen, wenn einer der Eheziele so eindeutig ist wie die Liebe der beiden zueinander und es eine gewisse Unsicherheit in der Zeugungsfähigkeit gibt, was ja viele andere Paare heute auch nicht wissen, ob sie das nicht sind, dann muss man hier wahrscheinlich hinweggehen zunächst einmal. Das sind Sonderfälle, wo man pastoraltheologisch gerade auch um der Wertschätzung und des Lebensrechts von Behinderten eine gewisse Flexibilität haben kann.
Sie hörten ein Kreuzfeuer zum Thema Impotenz als Ehehindernis. Gestaltung und Moderation Gudrun Seiler. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.